So langsam aber sicher nähert sich ja das Jahr 2024 dem Ende. Und wenn ich so in meinem persönlichen Umfeld, aber auch insgesamt in der Gesellschaft in Gespräche und Gefühlsäußerungen reinhöre, dann spüre ich da extrem viel Unsicherheit, auch Angst und Erschöpfung. Ist ja angesichts vom russischen Angriffskrieg, Gaza, Donald Trump, der Wirtschaftskrise oder auch der Klimakatastrophe auch alles irgendwie nachvollziehbar. Den einen geht das alles gerade viel zu schnell und den anderen viel zu langsam. Vielleicht kann das heutige Gespräch hier im Podcast da ein wenig Hoffnung machen und Grautöne liefern. Ich bin Christian Bollert und das ist der gemeinsame Podcast von Brand 1 und dem Podcast Radio Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
In Krisen richten viele ja ihren Blick auf Zukunftsprognosen. Und gerade scheint das in vielen Fällen nicht besonders hoffnungsvoll. Irgendwie erscheinen viele Bereiche unseres Lebens in den vergangenen Jahren immer anstrengender geworden zu sein. Oder schauen wir vielleicht auch mittlerweile nur genauer hin? Einige wollen zurück in die gute und einfache Zeit und andere eine möglichst schnelle und radikale Transformation. Haben wir vielleicht doch schon auch eine Lösung für diese widerstrebenden Interessen? Amin Nassehi ist einer der angesehensten deutschsprachigen Soziologen. Er leitet den Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ist seit diesem Herbst Mitglied des Deutschen Ethikrats, der den Bundestag und die Bundesregierung bei gesellschaftlichen sowie medizin- und bioethischen Fragen berät. Amin Nassehi ist Autor zahlreicher Bücher und sein neuestes Buch trägt den Titel »Kritik der großen Geste – Anders über gesellschaftliche Transformation nachdenken«. Genau der richtige Mann also, um am Ende des Jahres auf die großen Fragen zu schauen und zu differenzieren. Umso mehr freue ich mich, ihn hier im Brand 1 Podcast begrüßen zu dürfen und sage Hallo und herzlich willkommen, Herr Nassehi.
Hallo, schönen guten Tag.
Wenn man sich so mit Ihrem neuen Buch beschäftigt und die aktuelle Brand 1 liest, dann kann man durchaus Hoffnung bekommen, dass wir das als demokratische Gesellschaft schon alles irgendwie schaffen werden.
Naja, die Hoffnung aufzugeben, das sollte man ohnehin nie tun. Aber also mir geht es nicht um Hoffnung, mir geht es tatsächlich darum, wie Sie ja auch gerade gesagt haben, diese widerstreitenden, Sie haben es Interessen genannt, man könnte sagen, die widerstreitenden Perspektiven, den einen geht es zu schnell, den anderen geht es zu langsam. Man beschäftigt sich mit Zukunften, das ist übrigens in Krisen immer so, weil Krisen sich ja dadurch auszeichnen, dass es bis jetzt nicht so richtig funktioniert hat und hofft dann darauf, dass es in der Zukunft besser wird, dass diese unterschiedlichen Perspektiven aufeinander bezogen werden. Das ist das, was mich besonders interessiert. Und Hoffnung gehört dazu natürlich auf jeden Fall dazu. Sie haben die Demokratie angesprochen. Ich glaube ja nicht, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben, aber in einer Gesellschaft mit demokratischem politischem System. Und bis jetzt haben sich nicht demokratische politische Systeme nicht dadurch ausgezeichnet, dass sie zum Beispiel Transformationsfragen nachhaltiger lösen könnten.
Wie kriegen wir denn diese Perspektiven, wie Sie das nennen, zusammen?
Die Frage ist wiederum, wer bringt sie wo wie zusammen? Ich bin ein Wissenschaftler. Mir geht es zunächst mal darum, anzuerkennen, dass man eine moderne Gesellschaft nicht aus einem Guss beschreiben kann, dass sie nicht aus einem Guss handeln kann, dass wir uns noch nicht mal darauf einigen können, wo denn eigentlich die Probleme liegen. Also so etwas wie eine gemeinsame Krisendefinition, wenn Krise überhaupt der richtige Begriff ist, kriegen wir auch nicht hin. Also insofern müsste man schon aus so einer soziologischen Perspektive sagen, dass das Zusammenbringen aus ordentlich schwierig ist. Vielleicht ist es ja schon eine ganze Menge gewonnen, wenn unterschiedliche Akteure anerkennen, dass es sowas wie Zielkonflikte gibt, dass man in unterschiedlichen Stellen der Gesellschaft unterschiedliche Probleme lösen muss. Also wer in einem Unternehmen arbeitet, muss andere Probleme lösen als jemand, der politisch Mehrheiten produzieren muss oder wissenschaftlich wahrheitsfähige Sätze sagen muss. Das sind ganz unterschiedliche Welten. Und anzuerkennen, dass diese unterschiedlichen Welten nicht eins zu eins aufeinander abbildbar sind, das wäre schon Teil der Lösung, zumindest nach meinem Dafürhalten.
Sind diese unterschiedlichen Welten, die Sie da beschreiben, auch der Grund, warum Sie sagen, oh, Vorsicht vor der großen Geste?
Ja, die große Geste ist natürlich selber eine große Geste, zu sagen, dass man davor warnt. Aber also was wir schon in Krisenzeiten, in Transformationsdiskursen, in Gesellschaftsdiagnosen, vor allem auch in, sagen wir mal, starken normativen Programmen erleben, das ist, dass Menschen, der ganze Buchmarkt ist voll davon, aber auch akademische und öffentliche Diskussionen relativ einfach sagen können, was Ziele sind. Ja, wir müssen bis 2030 CO2-frei sein oder bis 2035 oder doch eher bis 2030. 2040. Wir müssen unser Leben vollständig ändern. Die Kultur wird so nicht weitergehen können, wenn und so weiter. Sie kennen diese Sätze. Und meistens muss man dafür dann relativ einfache Kausalitäten bilden. Also die Rechten würden sagen, wenn die Gesellschaft nur homogener wäre, wird alles gut. Die sich für den Klimaschutz interessieren, werden sagen, wir müssen alles abstellen, was zu viel CO2 produziert und so weiter und so weiter. Und das sind große Gesten, die mit einfachen Sätzen umgehen. Und ich möchte als Soziologe einen Beitrag dazu leisten, vielleicht die einfachen Sätze nicht mit etwas komplizierteren Sätzen zu konfrontieren, sondern zu sagen, dass die selbst eigentlich eher dazu dienen, die Probleme, die wir haben, die vor allem etwas mit Komplexität zu tun haben, zu verdecken. Das heißt, großes Engagement, große Gesten im Modus des Engagements sind womöglich nicht diejenigen, die dabei helfen, tatsächlich operative Lösungen, zum Beispiel für die Nachhaltigkeitsfragen, hinzukriegen.
Stichwort Komplexität. Für mich als kurzsichtigen Brillenträger ist so ein Bild von Ihnen total einleuchtend, denn Sie sagen, in den letzten Jahren sind Dinge sichtbar geworden, die vorher nicht so sichtbar gewesen sind. Also das erinnert mich irgendwie an den Moment, wenn ich jetzt nach ein paar Jahren eine neue Brille vom Optiker bekomme und auf einmal deutlich schärfer sehe.
Ja, ich habe übrigens auch Brillen und habe das Problem von Doppelbildern. Vielleicht ist das ja ein schönes Bild dafür. Also wirklich, das habe ich jetzt nicht erfunden. Yeah. Von Doppelbildern, dass man sagen kann, schon unsere Perspektiven müssen irgendwie einen Parallaxenausgleich mit den Augen haben. Also die Augen sehen Unterschiedliches und müssen eine Welt produzieren. Das ist sehr voraussetzungsreich und sowas Ähnliches müssen wir in der Gesellschaft eigentlich auch machen. Aber das gelingt natürlich nicht, genau das zu tun. Was ich mit der Sichtbarkeit meine, das ist Folgendes. Also wenn wir uns die gegenwärtigen Krisen angucken, von geostrategischen Fragen über Migrationsfragen bis zu ökologischen Fragen, und es kämen ja noch einige andere dazu, wenn Sie etwa an Wertschöpfungsketten angesichts von KI und Ähnlichem in der nächsten Generation denken. Bei all diesen Fragen muss man sagen, dass sie ja nicht erst gestern erfunden worden sind, dass wir aber zurzeit in einer Phase leben, in der man daran eigentlich nicht mehr vorbeigucken kann. Wir hatten ja doch gerade in Deutschland eine Phase, in der solche Probleme und solche Fragen, auch Infrastruktur, Fragen gar nicht angegangen worden sind. Und jetzt haben wir quasi ein Schockerlebnis dadurch, dass man an den Dingen nicht vorbeigucken kann. Und dieses Sichtbarkeitserleben, eine Visibilisierungserfahrung nenne ich das, die führt im Moment tatsächlich dazu, dass wir so etwas wie einen, ja, Schock würde ich vielleicht nicht sagen, aber ja, erleben, dass man sich den Dingen wirklich stellen muss. Und das produziert natürlich Verunsicherungen.
Ohne jetzt dieses Brillenbild überstrapazieren zu wollen, aber Sie haben ja auch noch gerade mal von Sichtbarkeit gesprochen. Ich hatte tatsächlich diesen Sommer so ein bisschen auch ein gegenteiliges Erlebnis. Da habe ich ganz neue Gläser bekommen und extrem scharf gesehen. Und tatsächlich hatte ich das Gefühl, und es war offensichtlich auch so, dass mein Gehirn damit überfordert war. Und die Lösung vom Optiker war, wieder ein bisschen runter mit den Dioptrien, dass ich ein bisschen unschärfer gesehen habe. Das ist ja aber wahrscheinlich gesellschaftlich keine Lösung.
Naja, was heißt keine Lösung? Das ist eigentlich die gesellschaftliche Realität. Das spricht das an, was ich mit der Latenzfunktion der Kultur meine. Da beziehe ich mich auf den Soziologen Talcott Parsons, der sehr schön beschreibt, dass kulturelle Bedeutungen, also sagen wir mal unser Verständnis der Welt, von Unschärfen abhängig ist. Also dass gewissermaßen die Bedingungen dessen, was uns eigentlich erst einen Blick ermöglicht, was unsere Perspektiven ausmacht, eigentlich normalerweise nicht beobachtet wird. Ohne diese Latenz könnten wir nicht wahrnehmen. Wir haben blinde Flecke. Wir könnten zum Beispiel sprachlich nicht die sprachlichen Bedeutungen unseres Sprechens einholen. Das wäre nicht nur paradox, sondern auch unmöglich. Oder wir müssen sozusagen bestimmte Stereotype im Kopf haben, um uns in der Welt überhaupt zu bewegen. Und diese Stereotype funktionieren nur, wenn wir sie nicht thematisieren. Also diese Unschärfe hat eigentlich eine wichtige Funktion. Und jetzt sind wir in der Situation, wo diese Unschärfe geradezu gezwungenermaßen manchmal in Frage gestellt wird. Also gezwungenermaßen heißt, man kann nicht einfach darauf hoffen, dass das mit der Energieversorgung einfach so weitergeht. Man kann nicht darauf hoffen, dass Sicherheitsbedingungen in der Gesellschaft immer so weiterlaufen, wie das der Fall gewesen ist. Und man kann nicht darauf hoffen, dass wir ökonomisch womöglich nur einen ganz normalen Zyklus zurzeit erleben, sondern womöglich gibt es wirklich Strukturwandel. Wenn man da genauer hinguckt, dann schwindet das Vertrauen. Für den Soziologen bedeutet Vertrauen, nicht so genau hingucken zu müssen. Zurzeit müssen wir ganz genau in Ihrer Metapher mit ganz besonderer Schärfe hingucken. Und das bringt die Dinge schwer zusammen. Übrigens, meine Doppelbilder werden auch so bearbeitet, dass ein Auge tatsächlich künstlich unscharf gehalten wird, damit man die Illusion eines einzigen Bildes hat. Das ist tatsächlich genau die medizinische Lösung hierfür.
Ja, ja, da kann man also vom Augenarzt und Optiker oder der Optikerin auch durchaus was lernen. Der Soziologe und Systemtheoretiker Armin Nassei im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM, und wir sprechen natürlich noch eingehender darüber, wie gesellschaftliche Veränderung dann auch gelingen kann. Herr Nassey, wenn wir jetzt das alles berücksichtigen, was wir gerade gehört haben, diese Unschärfe, die Latenz und so weiter, wie sollten denn gesellschaftliche Veränderungen also aussehen, wenn wir jetzt gerade ja so dem unmittelbar ausgeliefert sind und so extrem scharf auf so viele Krisen gucken?
Ja, man kann die Frage jetzt gewissermaßen normativ beantworten, so wie Sie sie gestellt haben. Wie sollten sie aussehen? Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, empirisch hinzugucken, wie sehen sie eigentlich aus? Also ist es ja keineswegs so, dass diese Gesellschaft sich überhaupt nicht auf die Herausforderungen einstellen kann. Also ich bin sehr, sehr interessiert etwa an so Fragen von Energiewende und Ähnlichem. Und wenn man sich mal anguckt, dass an verschiedensten Stellen der Gesellschaft ja tatsächlich Dinge passieren, also im technischen Bereich, es gibt junge Ingenieure und Ingenieurinnen, die entwickeln heute Speichertechnologien, die kombiniert werden mit einer Software, die sowohl, sagen wir mal, die marktlichen Fragen, also die Preisgestaltung durch angemessene zeitliche Strukturierung dieser Speichergeschichten, als auch die technischen Dinge versuchen zu lösen und zu kombinieren. Nur um ein Beispiel zu nennen, dann sind das ja Dinge, wo die Gesellschaft, also die Gesellschaft heißt unterschiedliche Akteure in der Gesellschaft, sich darum kümmern. Sie müssen in Architektenkammern gehen. Architekten müssen sich mit der Frage beschäftigen, dass ihre Produkte länger rumstehen. Ja, also deshalb heißen die ja auch Immobilien, die bewegen sich nicht weg und man muss sozusagen schon notwendigerweise, wenn man verantwortlich handeln will, irgendwie was Nachhaltigeres produzieren. Oder denken Sie an Stadtwerke, die sowas wie Wärmepläne machen müssen und bisweilen über das hinausgehen, was sie gerade machen müssen. Es gibt Leute, die sich zum Beispiel über Zielkonflikte Gedanken machen, wie ich zum Beispiel. Also es ist ja nicht so, dass in der Gesellschaft gar nichts passiert. Und nachhaltige Veränderungen, das wissen wir ziemlich genau, finden ganz selten aufgrund einer Reaktion auf eine große Geste statt, sondern im Prinzip in, das versuche ich ja in dem Buch sozusagen so zu beschreiben, vielleicht ist das gar nicht gut gewählt, in kleinen Schritten. Das heißt nicht kleinmütige oder nicht mutige oder feige Schritte, sondern das heißt Schritte, wo sozusagen die Kompetenzen von Menschen an bestimmten Situationen auch tatsächlich abgerufen werden. Wenn man empirisch hinguckt, passiert da eine ganze Menge. Es passiert viel, viel mehr, als in der öffentlichen Diskurs tatsächlich stattfindet. Denken Sie an das berühmte Gebäude-Energiegesetz, über dass man so viel nachgedacht hat, was ja natürlich aufgrund bestimmter technischer Fragen, darüber könnte man auch reden, ein bürokratisches Monster geworden ist. Aber spannenderweise funktionieren die Sachen inzwischen eher, seit sie nicht mehr in der öffentlichen Diskussion präsent sind, weil man sich sozusagen jetzt beziehen kann auf die Frage, wie entsteht eigentlich ein Markt für Wärmepumpen? Wie läuft das eigentlich mit den Preisgestaltungen für Energie? Wie läuft es mit den Ausnahmetatbeständen, damit man die Dinge auch entsprechend anschaffen kann? Das ist hochinteressant, dass der Veränderungsmodus der Gesellschaft nicht die große öffentliche Ankündigung ist.
Ja, und das ist ganz interessant, wie Sie das so beschreiben, dass es sozusagen eben nicht ein einheitlicher Prozess ist, sondern ganz im Gegenteil, ganz viele unterschiedliche Akteurinnen und Akteure, ne, in den Stadtwerken und wie Sie das gerade beschrieben haben, arbeiten, ich sag mal, an einer Lösung für sich selbst und insgesamt kommt dann am Ende was dabei raus. Und wenn man ein bisschen rauszoomt, beispielsweise Energiewende, da sind wir jetzt mal Pi mal Daumen bei der Hälfte ungefähr, wenn man so sagt, ne, bis 2045, 2050, ne, vor 30 Jahren hat man ungefähr angefangen. Das heißt, da ist ja wirklich auch viel passiert, aber es ist nicht dieser eine Moment, wo man sagen kann, hier, da. Da ist es passiert.
Ja, genau. Es ist viel passiert, es ist aber trotzdem viel zu wenig passiert. Sie haben es am Anfang unseres Gesprächs ja gesagt, ja, den einen geht es zu schnell, den anderen geht es zu langsam. Es ist natürlich auch immer zu wenig. Also das muss man ganz klar sagen. Wir werden diese Ziele, wie wir sie formulieren, in der Form nie erreichen. Daran hat sich unsere Kultur übrigens sehr stark gewöhnt. Ob das Baupläne sind oder die Umbaupläne für Unternehmen oder sonst was, es dauert immer länger und wird immer teurer, als man vorher sich das vorgestellt hat. Trotzdem werden die Planer gut bezahlt. Also das ist ja hochinteressant, dass wir eigentlich eine starke, man könnte sagen, Toleranz gegenüber diesem Verfehlen von Zielen haben. Also so ähnlich wie die katholische Sexualmoral. Niemand im Vatikan denkt wirklich, dass die Leute sich daran halten. Man hält aber an den Dingen fest, wenn man das mal so damit vergleichen will. Ja. Also jetzt ernsthaft gesprochen, meine ich schon, dass man natürlich beklagen muss, dass die Dinge nicht angemessen passieren. Ich meine, die Frage stellt sich im Moment, können wir eigentlich Mehrheiten dafür, also politisch Mehrheiten organisieren, die sich für Klimaschutz wirklich interessieren oder nicht nur als Label? Unter welchen Konstellationen ist es eigentlich denkbar, diese Dinge auf die Straße zu bringen, würde heißen, eben nicht nur große Ankündigungspolitik zu machen, sondern Dinge zu machen, die man nicht mehr so leicht los wird. Ich benutze dafür den Begriff der Evolution statt der Disruption. Also Disruption braucht man, wenn man was Neues denkt, aber das muss sich immer evolutionär durchsetzen. Evolution heißt, es entsteht eine Variation, an der man festhält. Und die entscheidende Frage ist, unter welchen Bedingungen kann ich daran festhalten?
Hat sich denn die Kultur aber wirklich daran gewöhnt? Also wenn man jetzt die populistischen Bewegungen der letzten Jahre anguckt, könnte man ja auch das Gefühl bekommen, die Leute sind doch irgendwie unzufrieden, dass es nur diese Tippelschritte sind.
Ja, ich glaube, die populistischen Bewegungen, die können ja sogar die Tippelschritte, wenn man sie so bezeichnen will, zum Anlass nehmen, Kritik zu üben. Also ich meine, das, was wir uns daran gewöhnt haben, damit meine ich den professionellen Bereich. Ja, also wir machen zum Beispiel Finanzierungspläne für Baugeschichten, ja, und wir wissen ziemlich genau, dass die nicht funktionieren werden. Das meine ich, dass man sich daran gewöhnt hat. Also wir sind nicht sklavisch sozusagen Leute, die diese Pläne eindeutig durchhalten können, was natürlich daran liegt, dass während der Prozesse sich zum Teil die Bedingungen des Prozesses stark verändern und natürlich auch Dinge entstehen, die man selber gar nicht kontrollieren kann. Marktliche Fragen, Angebotsfragen, politische Stimmungen und so weiter und so weiter. Und daran haben wir uns eigentlich schon gewöhnt. Ich meine, das Unbehagen entsteht natürlich, dass wir in einer so komplexen Situation sind, in der so viel Sichtbarkeit hergestellt ist, dass sich viele darauf einigen können, könnte man sagen, dass die Eliten versagt haben. Elitenkritik ist eigentlich das Medium schlechthin, in dem man diese Dinge macht oder diese Dinge bearbeitet. Und Populisten sind ja sozusagen personifizierte, geradezu inkarnierte Formen von Elitenkritik. Also wir sprechen im Namen des Volkes und entreißen den Eliten, weil sie versagt haben, all diese Dinge, die sie falsch gemacht haben. Das ist ein Diskurs, der in der Öffentlichkeit stattfindet. Wenn Sie sich Untersuchungen über Lebenszufriedenheit angucken, dann ist es hochinteressant, dass die meisten Menschen mit ihren privaten Lebensformen relativ zufrieden sind, aber sagen, dass das Gesamte oder das Allgemeine nicht funktioniert. Das ist ein interessanter Hinweis darauf, dass die Gesellschaft selber offenbar manchmal resilienter ist als das öffentliche Gerede über die Gesellschaft. Ich weiß, das ist ein riskanter Satz. Ich will damit überhaupt nichts schönreden. Ich will nur sagen, dass diese Differenz uns bisweilen daran hindert, Konzepte zu machen, die wirklich funktionieren.
Das ist definitiv eine interessante Beobachtung, die mir tatsächlich auch gerade bei Wählerbefragungen von populistischen Parteien schon sehr häufig aufgefallen ist. Was ich auch sehr spannend finde an Ihren Gedanken ist, dass Sie, ich sag mal, Appelle ans Wir-Gefühl, also viele davon jedenfalls, als Warnsignal sehen. Warum?
Ja, das Wir wird eigentlich immer dann ausgepackt, wenn man nicht weiterkommt. Also das Wir meint übrigens meistens euch, ja. Also ich meine, wenn man sagt, wir müssen dies und dies tun, heißt das, ihr müsst jetzt Folgendes machen. Moderne Gesellschaften kann man nicht auf so etwas wie ein normatives Wir zusammenschnurren lassen. Das ist sozusagen eine Art von Ableitung aus einer politischen Semantik. Politisch muss man von einem Wir reden, ja. Wir müssen dies Problem lösen und jenes Problem lösen. Aber am Anfang unseres Gesprächs haben wir ja schon darüber gesprochen, diese Gesellschaft lässt sich nicht aus einem Guss beschreiben und sie kann nicht aus einem Guss handeln. Deshalb ist das Wir eigentlich eher ein Krisenphänomen. Auf das Wir, das heißt auf kollektive Zugehörigkeit, kollektive Identität, kollektive Formen des Einschwörens auf etwas, kommt man eigentlich immer, wenn man operativ nicht weiterkommt. Also das ist ja sozusagen ein Versuch, eigentlich eine Form von Kollektivität moralisch aufzuladen. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung für. Solche Sätze braucht man politisch. Sie haben aber so gut wie keine Bedeutung. Sie haben höchstens eine Bedeutung dafür, dass man sagen würde, lass uns, ja, da ist das Wir auch drin, mal anerkennen, dass die Dinge nicht so einfach umzusetzen sind, wie man denkt. Leider Gottes werden wir beschallt von Populisten, die behaupten, dass es einfache Lösungen gibt. Ja, also dass die einfache Lösung zum Beispiel gibt, zu sagen, das mit dem Klimawandel ist eine Erfindung von Eliten, lass das mal weg, lass uns lieber über die Volkswirtschaft nachdenken. Trump macht das ja gerade, ne? America First heißt auch, Klimawandel wird als eine Illusion behandelt und das machen natürlich Rechtspopulisten in Europa entsprechend auch. Dagegen muss man tatsächlich offensiver vorgehen, statt den Leuten hinterherzureden. Und das Wir ist gewissermaßen nicht das Medium, in dem man das tun kann, sondern in einer Analyse, in der wir zeigen können, dass es zum Beispiel ganz legitim unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Interessen gibt.
Das sagt Armin Nassei hier im Brand 1 Podcast und wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter. Herr Nassei, wenn wir das jetzt mal alles so ein bisschen reflektieren und sacken lassen, ist es dann nicht trotzdem notwendig, und ich sage jetzt auch mal bewusst, dass wir noch besser lernen müssen, dass es so viele Unterschiede und so viele Perspektiven gibt und dass es so kompliziert ist?
Also einem Hochschullehrer können Sie natürlich gerne sagen, dass wir was lernen müssen. Ja, ich meine, wir versuchen ja, ne, also wir meine ich jetzt unsere Profession, Leuten was beizubringen. Also lernen, was heißt eigentlich lernen? Lernen bedeutet ja nichts anderes, als sich irritieren zu lassen von etwas Neuem und das dann umzusetzen in eine tatsächlich nachhaltigere Form von Veränderung. Also ich bin nicht so naiv zu glauben, dass man zum Beispiel politischen Akteuren sagen kann, jetzt halte doch mal soziologisch angemessene Vorträge im Wahlkampf. Ja, also so in dem Stil, ich bin nur ein Vertreter des politischen Systems und ich kann nur kollektiv bindende Entscheidungen treffen. Ich kann aber nicht kontrollieren, wie andere Akteure in der Gesellschaft damit umgehen, weswegen ich die Wirkung nicht eindeutig antizipieren kann.
Wäre deshalb vermutlich nicht so erfolgreich.
Ja. Genau, deshalb wählt mich bitte. Das funktioniert nicht. Das ist auch nicht das, was ich sagen will. Also zu sagen, jetzt lass uns doch alle mal so reden, wie zum Beispiel ich. Sondern das Lernen könnte schon darin stattfinden, zu sehen, welche Art von Zumutungen man anderen gegenüber eigentlich formulieren kann. Und wir diskutieren das ja meistens in Form der Zumutung den Menschen gegenüber. So heißt es ja dann meistens, man meint gewissermaßen denen gegenüber, die irgendwie keine professionellen Entscheidungen irgendwie treffen müssen. Aber vielleicht sind diese Profis interessanterweise eher manchmal der Adressat, dass die lernen, dass zum Beispiel ein politischer Akteur wissen muss, was man einem Unternehmen zumuten kann. Oder zum Beispiel Ingenieure müssten wissen, sind bestimmte Dinge eigentlich auf Märkten, also es ist gewissermaßen marktgängig zu machen, die beste Lösung tatsächlich hinzukriegen. Oder, und dann geht es natürlich schon um private Haushalte, welche Art von Preisvolatilität ist in den unterschiedlichen Milieus der Gesellschaft eigentlich möglich? Also unter uns gesagt, ich bin zwar nur im öffentlichen Dienst, aber ich verdiene genug Geld, um zu sagen, dass die Gaspreisschwankungen unseren privaten Haushalt nicht durcheinander gebracht haben. Für viele Haushalte gilt das nicht, und zwar bis in die Mittelschichten hinein, weswegen man übrigens so starke bürokratische Monster produzieren will, wenn man ein Gebäudeenergiegesetz macht, weil man unglaublich viele Ausnahmetatbestände hat. So, die Sätze, die ich gerade gesagt habe, leben alle davon, zu sagen, dass Lernen bedeutet, dass die Sätze für den einen dies bedeuten, für den anderen jenes bedeuten und dass man das nicht vollständig harmonisieren kann und trotzdem gewissermaßen Entscheidungen treffen muss, die dann doch wiederum kollektiv wirksame Wirkungen haben. Das ist sozusagen das, was im Lastenheft steht. Und die Aufgabe des Hochschullehrers, des Soziologen in meiner Person besteht darin, darüber aufzuklären. Ich kann damit nicht sagen, passt mal auf, Leute, für euch habe ich dieses Konzept, für euch jenes und für euch jenes. Und wenn ihr euch an einen Tisch setzt, dann wird das schon werden. So einfach ist die Gesellschaft leider nicht.
Aber nehmen wir einmal an, ich bin Politikerin oder Politiker, höre jetzt hier dieses Gespräch und denke mir so, ja, ich möchte ja gerne das Lastenheft sozusagen erfüllen. Wie kann ich denn lernen als Politikerin oder Politiker beispielsweise, wenn Sie das ansprechen, was man Unternehmen zumuten kann? Wie kann ich das denn sozusagen besser rausfinden?
Das kann man herausfinden, indem man tatsächlich diese Perspektiven einnimmt und miteinander kommuniziert. Das heißt dann nicht, dass man Konsense erzielen kann, aber es geht tatsächlich darum, sich in diese anderen Perspektiven tatsächlich reinversetzen zu können. Ich meine, die ökologische Wende heißt ja heute sozialökologische Wende. Das ist natürlich sozusagen ein bestimmter politischer Begriff, der auch entsprechend zugeordnet wird. Aber schon in dem Begriff ist ja mit drin, was man als Politiker machen muss. Ja, also ich kenne die angemessenen ökologischen Ziele. Ich muss aber sehen, dass das in unterschiedlichen Milieus, vor allem in unterschiedlichen Einkommensmilieus in der Gesellschaft, unterschiedlich ankommt. Oder ich merke, dass ein bestimmtes Thema in einem bestimmten Milieu nicht so leicht reinzupflanzen ist. Also das Ökologiethema ist doch so, dass man sagen muss, dass es von vielen für ein ja großstädtisch-akademisches Thema gehalten wird und für andere sozusagen ist das kulturell weiter weg. Dann muss ich das vielleicht übersetzen in die Sprache derer, die man dafür gewinnen muss. Vielleicht müssen politische Akteure zusammenfinden, die nicht nur minimal Unterschiede in ihren Publika haben und die Dinge womöglich miteinander kombinieren können. Wir haben es in Deutschland übrigens immer gehabt, dass die wichtigen politischen, großen politischen Entscheidungen, also die richtigen vor allem von den falschen getroffen wurden. Also
das Adenauer ist wirklich sehr interessant. Ja,
also Adenauer hat einem wirklich verunsicherten Bürgertum, das von Westbindung nichts wissen wollte, die Westbindung tatsächlich also geradezu verkauft, wenn man so will. Ja, und Willy Brandt hat als Linker die bürgerliche Demokratie semantisch stark gemacht und Helmut Kohl hat als Konservativer viele nationale Souveränitäten nach Europa abgegeben. Das hätte ein Linker nie machen können und man kann über die Arbeitsmarktreformen von Schröder denken, was man will, aber das konnte eigentlich nur ein Sozialdemokrat machen. Ich bin politisch gesehen sicher, dass die sozialökologische Wende nicht von den Grünen gemacht wird. Man braucht sie wahrscheinlich als Partner, um sozusagen die entsprechenden Energie da reinzusetzen. Schöne Metapher eigentlich mit der Energie. Aber wahrscheinlich müsste es die Union machen. Also nach dieser Logik zumindest wäre das ein Fall. Und dann wäre man innerhalb des politischen Systems schon so weit zu sagen, vielleicht müssen wir die Differenzen zwischen unterschiedlichen politischen Akteuren anders denken als nach den 1970er oder 80er Jahren, wo Mitte rechts, Mitte links eigentlich an zwei Achsen, also an die einen etwas, sagen wir mal, nachfrageorientierte, die anderen etwas angebotsorientierter und auf einer gesellschaftspolitischen Achse, die einen eher progressiv, ich mag den Begriff nicht, die anderen eher konservativ. Vielleicht müssen die sich ein bisschen anders ordnen, auch semantisch, um auf neue Informationen zu kommen. Das wäre der Traum sozusagen des Soziologen, der dabei zumindest helfen kann. Und das versuche ich auch im politischen Raum. Ich bin mit sehr vielen Akteuren unterschiedlicher Couleur übrigens im Gespräch. Ich versuche sozusagen einen Sensus dafür zu entwickeln, dass die Leute selber womöglich stärker gewinnen, wenn sie sich von ihren eigenen Folkloren wenigstens so ein bisschen distanzieren können.
Die Schuldenbremse könnte ja auch so ein Beispiel sein, ne?
Genau, also ja. Schuldenbremse ist ja geradezu der Klassiker dafür. Der wird ja immer noch so geführt, als würden wir irgendwie die Diskussion zwischen mehr oder weniger Staatstätigkeit führen. Es ist so old-fashioned, daran ist jetzt eine ganze Koalition zerbrochen, man kann es irgendwie gar nicht so richtig verstehen, statt die Frage zu stellen, welche Staatstätigkeit? Das sind inzwischen die arbeitgebernahen Wirtschaftsverbände, die sagen, wir müssen 400 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um die Infrastrukturen womöglich zu verbessern. Dass dann natürlich im Hintergrund viele Interessen sind, Subventionen, Interessen und so. Das ist ja klar. Ich meine, dass es überall Interessen gibt und vor allem Interessen immer eigene Interessen sind und immer nur die eigenen Interessen legitim sind, das gehört zum Spiel dazu. Das kann man ja nicht wegdenken.
Wenn man jetzt ganz am Ende mal rauszoomt, was macht Ihnen denn trotz all der Krisen, die wir hier auch so ein bisschen zumindest angerissen haben und die wir aktuell ja fast alle irgendwie sehr, sehr scharf sehen oder zumindest viele von uns, dass die Gesellschaft sich wirklich in diesen vielen Unterschiedlichkeiten weiterentwickelt?
Ja, das weiß ich auch nicht so genau, aber es passiert mehr, als man so denkt. Und Sie hatten ja im Gespräch schon gesagt, ob die Demokratie dazu eigentlich in der Lage ist, ne? Also ich würde schon sagen, dass man eine funktionierende Demokratie sich dadurch auszeichnet, dass man doch vielleicht konkurrierende legitime Modelle ausprobieren kann. Also Demokratie ist ja nicht einfach nur ein Mehrheitsalgorithmus, ja, die Mehrheit regiert und herrscht, sondern man muss auch die Minderheiten loyal halten und zufriedenstellen. Das ist übrigens was anderes eben als ein Autokratien. Man muss die zufriedenstellen. Das kann man auch übertragen auf Sachfragen. Ich fände es ganz toll, wenn wir das wieder eher schaffen würden, auch in der Öffentlichkeit über Sachfragen zu diskutieren. Also tatsächlich über die Fragen zu diskutieren, welche operativen Wege man denn eigentlich gehen soll. Und das ist ja keineswegs so eindeutig. Es gibt durchaus konkurrierende Modelle, bestimmte Dinge zu tun. Und ich wäre manchmal schon froh, und dafür sind auch Demokratien eigentlich gemacht, dass man Sachen, die ganz gut funktionieren, vielleicht auch mal zur Kenntnis nimmt. Also wenn Sie zum Beispiel an CO2-Bepreisung denken, die ja relativ erfolgreich ist in Europa. Also das weiß ja kaum jemand. Kaum jemand kann aufsagen, was das eigentlich bedeutet. Dann wundere ich mich, dass man diese Konzepte nicht viel offensiver vertritt und sagt, hier passiert schon einiges, was ihr im Alltag gar nicht so richtig merkt. Und man dann interessanterweise feststellt, dass Transformation nicht immer bedeutet, dass das Leben sich vollständig verändern muss, sondern dass wir in so einem evolutionären Prozess sind. Also Sie merken, das ist von mir jetzt natürlich auch ein bisschen wishful thinking, aber ein bisschen was davon findet ja statt in der Gesellschaft.
Gedanken von Armin Nassei hier im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und den Austausch unter Brillenträgern.
Vielen Dank, sehr, sehr gerne.
In der aktuellen Brand 1 gibt es ab Seite 32 noch mehr von Armin Nassei. Das Heft könnt ihr online auf brand1.de oder beim Zeitungshändler oder der Zeitungshändlerin eures Vertrauens kaufen. Und jetzt kurz vor Weihnachten ist das übrigens auch eine ziemlich gute Geschenkidee. Den Link zum Artikel und zum Heft packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und da findet ihr übrigens auch einen Link zum angesprochenen Weihnachtsabo für die gedruckte oder auch die digitale Brand 1. Kann ich persönlich übrigens aus eigener Erfahrung sehr empfehlen. Außerdem unterstützt ihr natürlich damit die Arbeit der fantastischen Kolleginnen und Kollegen in Hamburg bei der Brand 1. Und unsere gemeinsame Arbeit unterstützt ihr schon, wenn ihr uns folgt. Und zwar dort, wo ihr gerade diesen Podcast hier hört. Egal ob Amazon Music, Apple Podcasts, RTL Plus, Spotify oder auch YouTube Music. Wir lieben übrigens, und das ganz besonders, originäre Podcast-Apps wie Castro, Overcast, Podcast Addict oder auch Pocket Casts. Und bei Pocket Casts gebt ihr oben einfach rechts in der Suche Brand 1 ein, geht dann auf das blaue Cover des Brand 1 Podcasts und tippt auf Abonnieren. Zack, das war's dann schon und wir hören uns garantiert nächsten Freitag hier in diesem Podcast wieder. Würde mich freuen. Gern bis dahin.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.